Heute ist, wie geht's mit uns weiter, wenn wir nicht mehr da sind? Also, wir werden diese Erde früher oder später verlassen müssen, ob wir wollen oder nicht, denn wir sind von der Erde. Und die Bibel sagt, was die Erde ist, das wird zur Erde, aber Geist geht zu Geist und Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also, wir sind für was anderes bestimmt, als nur hier auf diese Erde zu krabbeln, wie eine Raupe. Nein, wir verpuppen uns und wir werden dann plötzlich... Ja, wir entpuppen uns aus dem Kokon und wir werden Schmetterlinge. Wir werden wunderbare Schmetterlinge sein. Und darüber werde ich heute sprechen. Das ewige Leben der Gerechten. Wie sieht das aus? Und ich bin ein Gerechter. Ich bin davon überzeugt, auch wenn ich viele Fehler mache, denn wir sind gerecht gemacht durch das Blut Jesu Christi, durch Jesus Christus, durch den Sohn Gottes. Wir sind Gerechte. Und jeder Gläubige, der an Jesus Christus glaubt, ist nicht mehr unter dem Gesetz, er ist unter der Gnade. Er ist ein Gerechter. Jeder Gläubige ist ein Gerechter. Der muss von jemand gerecht oder heilig oder selig gesprochen werden. Gott macht hier etwas, setzt einen Punkt und sagt, was vorbei ist, was vorbei ist. Jemand in Christus, er ist eine neue Kreatur. Aber wie geht's mit uns weiter? Das will ich wissen. Und ich habe viel darüber gefragt, mich viel damit beschäftigt. Und ich habe so viele Berliner beerdigt. In manchen Jahren habe ich bis über 270 Berliner beerdigt. Und da muss man sich mit dem Tod beschäftigen. Was ist das Sterben? Wie geht es weiter? Verstehst du? Erzähle ich den Leuten nur einen Quatsch? Oder ist es wirklich was dran, dass wir an Jesus, wenn wir an Jesus glauben, wir haben eine ewige Hoffnung. Wie sieht es dann aus? Und es geht vor allem für mich persönlich. Für mich persönlich, wie geht's mit mir persönlich? Was ich hier sage, das sind meine persönlichen Eindrücke, persönliche Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe, in der Stille, den Herrn gesucht und durch die Offenbarungen des Herrn, durch Beten und Fasten habe ich vieles erlebt, vieles erfahren, wofür ich Gott sehr dankbar bin und ich möchte es nicht missen. Ich weiß, mein Jesus lebt und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Praise Gott. Ich lade dich ganz herzlich ein für morgen, ich habe morgen ein sehr gutes Thema und das Thema wird sein, Gott regiert. Gott sitzt noch auf dem Thron, Gott ist noch der Herr, er führt noch Regie über dein und mein Leben. Er hat das letzte Wort, nicht die Politiker, nicht die Pastoren und nicht die Menschen, nicht die Freunde, nicht die Bekannten und auch nicht meine Feinde. Gott hat das letzte Wort, preis Gott. Er führt Regie. So, ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdienst. Am Mittwoch werde ich auch ein sehr gutes Thema haben. Gib keinen negativen Report weiter. Ich werde über die Kundschafter sprechen, die kommen nach Hause. Also, wir waren 12 Kundschafter, die ausgesandt wurden, um das Land zu erkundigen, dass die Kinder Israel eines Tages einziehen werden. Und 10 kamen zurück mit einem negativen Report. Das Land ist wunderbar, aber dort gibt es Riesen. Und nur 2 haben Glauben gehabt, Josua und Kaleb. Und die haben gesagt, wir gehen. Und genauso ist es, wir erkunden das Land. Wir machen Entdeckungen. Unser Kanaan, das ist nicht Palästina irgendwo da unten, sondern der Himmel. Die Heimat bei Gott, bei Jesus Christus. Ich werde dort kein Fremdling sein. So, und gib keinen negativen Report über das, was Gott uns sagt, was Gott uns zeigt. Mit dem Negativen will ich mich nicht beschäftigen. Und das ist hart, wenn ich sage, ich will mich mit dem Negativen nicht beschäftigen. Ständig werden wir damit konfrontiert. Mit Krankheit, mit Sorgen, mit Ängsten, mit Gefahren und mit so vielen anderen Dingen. Die sind real. Aber ich darf sie an mir rankommen lassen, aber nicht in mir rein. Denn der Herr sagt, ich bin dein Schild und dein Schirm. Und bei Gott muss alles abprallen. Und Gottes Schild ist so stark und so stabil, da kommt kein Schuss, kein Angriff des Feindes durch. So, ich lade dich ganz herzlich ein, nimm dir die Zeit, auch die Predigten, die ich im Internet halte. Es sind über 1000 Predigten, die ich schon gehalten habe. Das ist toll, die wir im Internet haben. Ich habe noch viel mehr Predigten gehalten in meinem Leben. Aber die meisten, wo man früher mit Kassette gemacht hat und manchmal haben wir zeitlang gar nichts gemacht, einfach nur gepredigt. Aber unsere Arbeit, unsere Predigten gehen nicht verloren. Irgendwo bleibt irgendwie was hängen, auch wenn es nur ein Wörtchen ist, auch wenn es nur bei einem einzigen Menschen ist. Weißt du, und wenn ich nur einem einzigen Menschen ein Segen sein konnte, in den Himmel lupfen konnte, ihn ermutigen konnte, bleib fest an dem Herrn, das hat sich schon gelohnt. Eine Seele ist bei Gott mehr wert als alle Schätze dieser Welt. Es hat sich gelohnt, für eine Seele zu arbeiten. So, der Gerechte. Weißt du, zuerst mal, ich will ein paar Sachen über die Gerechten sagen. Die Gerechten haben es nicht einfach. Wenn du ein Gerechter Gottes bist, Das ist nicht einfach, wenn du von Gott gerechtfertigt bist. Weißt du, dann klagen die Leute, was denkst du, was bildest du dir ein? Denkst du, du bist besser? Ja, wir sind was Besseres. Aber der Gerechte, steht in der Bibel, muss viel leiden. Der Gerechte bekommt viele Anfeindungen und von den Ungerechten ringsherum. Der Gerechte muss viel ertragen. Der Gerechte fällt sogar 7-mal des Tages. Schrecklich. 7-mal des Tages liegst du auf dem Bauch, auf die Nase. 7-mal am Tag. Stell dir vor, 360 Tage, wie viel Mal du fällst, wenn du 7-mal am Tag fällst. Also, das Leben des Gerechten spielt sich ganz anders ab, als was wir denken und uns ausmalen. Wer ist ein Gerechter? Es gibt verschiedene Gerechte. Zuerst mal, die meisten sind Selbstgerechte. Die bilden sich ein, ich bin Gerechter. Aber gerecht ist nur einer, so wie dieser Zöllner im Tempel. Der Pharisäer ist ein Selbstgerechter. Gott, ich danke dir, dass ich das nicht mache und das nicht mehr mache und das nicht mehr brauche und auf das verzichten kann. Und er ging unerledigt aus dem Tempel. Aber dieser Sünder im Tempel, der saß da, als er das hörte, das Gebet des Frommen, dann hat er gesagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Und wie heißt es von ihm? Und er ging gerechtfertigt von dannen. Und das ist ein Gerechter. Wenn du Gottes Erbarmen, Gottes Gnade bekommst, die Gunst Gottes über dein Leben hast und so weiter, dann bist du ein Gerechter. Gottes Gerechte werden durch Gott gerechtfertigt. Nicht vom Papst und nicht vom Pastor und nicht vom hohen Priester oder sonst irgendjemand, sondern vom Herrn. Mein Gerechter. Mein Gerechter. Hier Hebräer 10, Vers 38. Mein Gerechter aber wird aus dem Glauben leben. Hebräer 10, 38. Mein Gerechter. Deshalb, du sollst Gottesgerechter sein, nicht gerechter einer Gemeinde. Weißt du, wenn du die Regeln einhältst, wenn du so perfekt lebst und du keine Fliege was tust wie Franz von Assisi. Nein, mein Gerechter wird aus dem Glauben leben und wenn er aber zurückweicht, meine Seele wird an ihm keinen Gefallen haben. Also sich ständig am Herrn halten, das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und so weiter. Unser Leben beginnt, sobald wir hier auf diese Welt kommen und wird vertieft, erweitert, unser Horizont wird gesprengt, indem wir den Vater, den Herrn Jesus annehmen und den Heiligen Geist empfangen. Und dann fängt etwas ganz Neues, mein Gerechter. Wir sind alles allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Aber in dem Moment, wo ich Jesus annehme, werde ich ein Gerechter. Stell dir mal sowas vor. Wenn wir uns bekehren und vor allem Gott treu bleiben. Gott treu bleiben. Einfach diesen Bund halten, den er mit uns geschlossen hat. Hier in der Welt, da gibt es so viele Wandergesellen und wir sind so Wandergeselle. Wir gehen durch das Leben, wir müssen uns behaupten. Wir dürfen nicht unter die Räder kommen. Wir haben immer eine Sehnsucht, wenn wir hier genug gelernt haben, dann geht's nach Hause. Mein Gerechter kommt nach Hause. Mein Sohn, meine Tochter. Das Leben des Gerechten hat ein herrliches Ende. Und der Tod seiner Heiligen ist kostbar bei ihm, steht in der Bibel. Dein Tod, wenn du stirbst als Gerechter, du bist kostbar bei Gott. Engel tragen dich nach Hause, musst vorstellen. Das ist das Ende der Gläubigen. Die Gläubigen sterben nicht als solche, sondern, Corrie ten Boom hat gesagt, die Diener, die Engel Gottes machen die Tür auf, wenn die Kinder Gottes nach Hause kommen. Die heißen willkommen und sagen, komm heim, komm heim. Du warst lange hier in der Fremde, auf der Wanderschaft. Du hast lange gesucht. Wir sind für den Himmel bestimmt und nicht für die Hölle. Himmel ist für mich Gottes Nähe, Gottes Thron, Gottes Herrlichkeit und Hölle ist die Ferne Gottes. Und hier sind wir in dieser Welt, bitte halt dich fest, wir sind in der Hölle, ob du es glaubst oder nicht. Wir sind ferne von zu Hause, ferne vom Thron Gottes, ferne von der Herrlichkeit Gottes, wir sind ferne. Wir sehnen uns und sagen, oh, wie lange noch, wie lange noch in die Amerikaner haben ein schönes Lied, nur noch ein paar Meilen, wir sind zu Hause. Weißt du? Aber wir sind in der Ferne. Wir sind hier in der Hölle, in aller Liebe. Wir brauchen da keine Hölle mehr zu erfahren und durchzumachen. Wir erleben Anfeindungen, Verachtung, wir erleben Spott, wir erleben negative Dinge. Das alles erleben wir Tag und Nacht. Der Gerechte muss viel leiden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so. Du wirst bedroht. Unser Leben beginnt hier auf dieser Welt und hier müssen wir uns bewähren, hier müssen wir uns behaupten für den Himmel. Und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Das passiert hier, nicht irgendwo im Jenseits. Hier versucht der Teufel, uns zu überwinden, uns eine Falle zu stellen. Denk an Hiob, was der arme Mann ausgehalten hat. Hier hat Gott uns erwählt und wir sind von Gott erwählt, sogar vor der Grundlegung der Welt. Nicht vor Grundlegung des Himmels, aber vor Grundlegung der Welt. Bevor die Fundamente dieser Erde gelegt worden sind, bevor Gott die Erde irgendwo im Weltraum aufgehängt hat, hat er dich und mich erwählt. Für einen ganz bestimmten Zweck. Und zwar die Hölle zu überwinden, die Wüste zum blühenden Garten zu machen. Dazu sind wir erwählt. Und die ganze Schöpfung hat einen Zweck, die Vollendung der Kinder Gottes. Das ist der ganze Zweck. Wir sind auf den Himmel bestimmt und gerichtet. Der Teufel ist aus dem Himmel geworfen, aber wir sind für den Himmel bestimmt. Und der Heilige Geist arbeitet ständig an uns, dass wir als Gerechte heimkommen. Oh, wenn die Heiligen einmarschieren, Halleluja, das wird ein Tag sein. Da kommen sie aus allen möglichen Gegenden, aus Brasilien, da kommen sie aus Asien, aus China, diese Milliarden. Und ja, aus den ganzen Inseln und auch aus Deutschland. Halleluja. Da werden die Heiligen einmarschieren. Was für ein Tag wird es sein? Angetan mit einer köstlichen Leinwand. Das Ende der Gerechten. Das ist meine Botschaft heute. Wir sind das Werk der Hände Gottes. Wir sind die Krone der Schöpfung. Unsere Vollendung findet hier auf Erden statt. Bei uns in Heilbronn ist ein junges Mädchen mit 17 Jahren gestorben. Und ich habe mir viele Gedanken gemacht, was soll ich da sagen bei der Beerdigung? 17 Jahre, verstehst du, was konnte ein Mensch in 17 Jahren lernen? Verstehst du, ist noch nicht mal richtig erwachsen, nicht richtig mündig, war nicht verheiratet, aber ein sehr hübsches Mädchen, ein sehr gläubiges Mädchen. Sie war ständig in der Jugendstunde, in der Bibelstunde, sie hat den Heiland lieb gehabt. Aber dann hat jemand gesagt, sie war vollendet. Und das fand ich als Stichwort, mit 17 Jahren eine Vollendete. Verstehst du, eine Heilige. Weißt du, die war reif. Und wir werden der eine früher, der andere später vollendet. Ich denke nur, dieser eine Jakobus in der Bibel, der wurde ja als Apostel gleich kurze Zeit danach, nach dem Ausgießen des Heiligen Geistes, ermordet von Herodes und hat Gefallen gehabt an den Tod des diesen Jakobus und dachte, jetzt kommt Petrus dran und so weiter. Der war früh vollendet. Früh vollendet. Die Gerechten sind früh Vollendete. So, unsere Vollendung ist hier auf Erden, findet hier auf Erden statt. Hier sind wir wie eine Raupe, wir krabbeln und krabbeln von Kohl zu Kohl, von Kraut zu Kraut. Und unsere Bestimmung ist nicht Raupendasein. Unsere Bestimmung ist, dass wir ein Schmetterling werden. Und jetzt überlege einmal, was für ein Prozess passiert an so einem Schmetterling. Oder auch so einer Raupe. Zuerst verpuppt sich und dann muss er irgendwo hängen und wir hängen manchmal durch. Und ich weiß nicht, wo du manchmal so durchhängst, aber das ist die Situation unseres Lebens. Wir hängen durch und dann irgendwann kommt der Tag X und plötzlich sagst du, hier ist so eng, hier ist so eng, hier ist so eng. Und du entpuppst dich. Und das ist die Auferstehung, diese Wiedergeburt zu einem neuen Leben. Aber du bleibst immer die Raupe. Wenn du genau anguckst, so ein Schmetterling, sieht aus wie eine Raupe, aber diese Raupe fliegt. Ja. Sie macht so viele Verwandlungsphasen durch, auch wie wir als Christen. In der Zeit der Verpuppung, da werden wir verwandelt. Und das geht hier auch auf dieser Welt. Und das passiert hier. Und aus der Raupe wird ein völlig neues Leben. Hier werden wir von unserem Raupenwesen getrennt. Ich krabbel nicht mehr. Ich kriech nicht mehr. Ich gehe nicht mehr allen auf den Leim. Wir werden hier vom Raupenwesen befreit. Das große Wunder der Erlösung ist die Vollendung. Und das vollbringt allein Gott. Weißt du, was, wenn du so im Kokon drin hängst, du kannst gar nichts machen. Du kannst an deiner Erlösung, ob du glaubst oder nicht, die meisten Christen glauben das nicht. Die denken, ich muss was tun, ich muss mehr beten, mehr Bibel lesen, mehr das. Das stimmt schon alles. Aber du kannst gar nichts für deine Erlösung tun. Der Herr gibt das Wollen und der Herr gibt das Vollbringen. Es ist seine Sache. Er wirkt es. Er wirkt es. Er vollbringt, dass du vollendet wirst. Und ich denke nur an den Johannes, den Apostel Johannes in der Bibel. Der ist fast 100 Jahre alt geworden, der die Offenbarung auf der Insel Patmos bekommen. Und was geht dich das an? Denn wenn ich wollte, dass er lebt, bis ich wiederkomme, das geht dich nichts an, Petrus. Und es geht auch nichts an, wie Gott an dem einen und dem anderen arbeitet. Der andere ist weicher, sensibler, vielleicht auch sein Charakter ist irgendwie ein bisschen anders und der wird schneller vollendet. Und der andere, der ist ein Dickkopf, hat Hörner und was weiß ich, was der noch alles hat. Und der muss also als harter Brocken vom Herrn bearbeitet und behauen werden. Ja. Das Herz der Gerechten ist erfüllt mit Friede und Freude, steht in der Bibel. Ungeachtet der Trübsale, ungeachtet der Schwierigkeiten, ungeachtet, was alles so über sein Leben kommt, das Herz der Gerechten ist erfüllt von Friede und Freude. Weißt du, wir sind gerecht, wenn wir uns nicht mehr aufregen, wenn wir ruhig bleiben, wenn wir wissen, wir sind in der Hand Gottes. Niemand und nichts kann mich aus der Hand Gottes reißen. Weder hohes noch tiefes, zukünftiges oder vergangenes, weder irgendein Dämon, noch irgendein Geist, noch irgendein Engel, noch irgendein Problem, noch irgendein Gerücht. Nichts kann uns mehr stören und durcheinander bringen. Erlösung ist etwas, was wir hier erleiden. Wir werden aus dem Wasser gezogen. Weißt du, ich kann mich selber nicht retten. Ich brauche einen Retter. Ich brauche einen Heiland. Und ich erleide meine Erlösung, meine Vergänglichkeit. Ich erleide das. Du, das geht alles vorbei, alles vorbei. Da denkst du, jetzt greife, jetzt packe ich zu. Aber nein, das zerrinnt. Wie gewonnen, so zerronnen. Ich erleide meinen Verfall, meine Menschlichkeit. Ich erleide so viel Ungerechtigkeit, so viel Lieblosigkeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Heute in dieser Welt gilt nur Dschungelgesetz, Ellenbogen. Und jeder versucht, sich durchzusetzen, sich zu verwirklichen. Aber der Gerechte ist still. Er weiß, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Der Gerechte erleidet so vieles, so viele Gefahren, so viele Stürme. Er wird verklärt, was, da fällt das weg und da fällt das weg. Bei jeder Aktion, die Gott mit unserem Leben hat, fällt das und jenes weg. Er macht es. Nicht der Pastor und nicht die Ältesten und nicht die Gemeinde, sondern er macht es, auch nicht du selbst. Er arbeitet an dir. Er ist der Meister und sagt, da muss was weg und da muss was weg und da muss was weg und da muss was weg von diesem groben Klotz. Und wir sind alles grobe Klötze, Gott möge uns vergeben, dass wir das sind. Ich bin ausgesetzt als Mensch in dieser Welt der ganzen Brutalität. Ich werde gejagt, ich werde gestupst, ich werde verachtet, ich werde bemitleidet, ich werde bedauert und ich werde manchmal sogar negativ beurteilt und man redet über mich. Ja, über alle. Wir kommen alle so in eine Teufelsküche und der Teufel versucht uns madig zu machen und schlecht zu machen, uns die Freude zu nehmen. Wir erleiden Lieblosigkeiten. Sagen wir, dass das nicht passiert. Der Gerechte muss viel leiden und deshalb fällt er 7-mal am Tag und deshalb steht er 7-mal am Tag auch auf. Wir erleiden Verluste, Schwachheiten, wir erleiden Niederlagen, wir erleiden Leerlauf. Da kommt nichts, passiert nichts. Ist alles still. Verstehst du? Da bete ich und da ringe ich, da arbeite ich, die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Das ist oft diese Situation, was wir erleben, wie die Apostel es erlebt haben. Ich erleide die Spannungen in mir, und das ist das Schlimmste, in mir, da kocht es. Ich möchte die Welt revolutionieren, ich möchte was anstellen für den lieben Gott. Und der Herr sagt, sei stille. Als junger Pastor habe ich so viel für Gott gearbeitet und mich eingesetzt. Und dann kommt so ein älterer Bruder aus der Gemeinde und er sagt, der Herr hat heute Nacht zu mir gesprochen, Bruder, mach du das. Und dann sage ich, Otto, sag mal, was war das, was hat er dir gesagt über mich? Ah, Bruder, mach du das, es tut mir so weh, dir zu sagen. Und weißt du, was der Herr zu mir gesagt hat? Johannes, oder dem Bruder gesagt, er soll es mir sagen. Er war schon über 80, also von diesem Bruder nehme ich schon was ab. Denn es war nicht ein Quatscher oder nur irgendwas sagt. Nein, er sagt, Bruder, Matthäus, der Herr hat zu mir gesagt, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Weißt du, was das für mich geheißen hat? Streichen, streichen, streichen. Weißt du, da kannst du nicht mehr mitmachen. Und ich habe 3-mal in der Woche Freiversammlung gehalten, auf der Straße gepredigt und was weiß ich, was ich getan habe, Bibelstunde, Jugendstunde, praktisch die ganze Woche Programme gehabt. Und ich habe gestrichen. Und du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Und das ist, was Gott tut. Gott sagt, wenn wir manchmal zu schnell und zu massiv und zu aktiv sind. Ich denke nur an die Gemeinde in der Bibel. Da schreibt der Heilige Geist oder der Herr Jesus einen Brief da in eine Gemeinde. Ich habe was wider dich. Und die Frage sollte auch uns, sollten wir uns selber stellen. Lieber Gott, was hast du gegen mich? Ist irgendwas? Und eigentlich, wir kommen alle nicht ungeschoren davon. Es erwischt uns alle. Ich habe was wider dich, liebe Gemeinde. Und das war einer der Urgemeinden, die Gemeinde in Ephesus, dass du die erste Liebe verlässt. Du machst so viel. Ihr habt einen Chor, ihr habt eine Bibelstunde, ihr habt Fernseharbeit, ihr habt Weltmission, ihr habt alles Mögliche, eine Bibelschule, ihr habt ein Altenheim, ihr habt alles Mögliche. Aber was fehlt, ist die erste Liebe. Die erste Liebe, die Liebe, die wir am Anfang hatten, die Liebe, ja, als Kinder Gottes, so Baby, der sucht nur die Brust der Mutter, will nur genährt werden, braucht seine Milch. Ich hab was wider dich, dass du die erste Liebe verlässt. Was würde der Heiland dir und mir sagen? Willst du es wissen, willst du es erfahren? Besser nicht. Verstehst? Besser nicht. Wenn du das erfahren würdest, so wie dieser Bruder. Bruder, mal tut es so, zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Mach Abstriche, tu nicht so viel für andere, lass Gott an dir arbeiten. Das war für mich die Botschaft. Lass den Herrn an dir arbeiten. Werde still. Lebe für deine Familie. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich bin mit meiner Familie in Urlaub gefahren. Damals war das in der Pfingstgemeinde gar nicht so populär, dass der Pastor in Urlaub geht. Der Pastor muss arbeiten, muss predigen, muss evangelisieren. Und ich habe gesagt, und ich war einer der ersten Pastoren in der Gemeinde Gottes damals, wo Urlaub gemacht hat und Urlaub sich genommen hat. Dann bin ich in den Urlaub gefahren, habe mir einen Wohnwagen gekauft und dann bin ich durch die Lande gezogen. Weißt du, zuerst mal, was nützt es, wenn ich die ganze Welt evangelisiere und meine Familie vor die Hunde geht? Ja. Gott wird von mir, über meine Familie Rechenschaft von mir fordern. Was ist aus seiner Frau geworden? Was ist aus seinen Kindern geworden? Was ist aus seinen Enkelkindern geworden? Das wird Gott von mir fordern eines Tages. Nicht, hast du Deutschland evangelisiert? Ich habe Deutschland evangelisiert. Da muss ich mich nicht schämen. Und ich stehe auch dafür gerade. Aber zuerst wird meine Familie von Gott gefordert. Meine Seele zuerst einmal. Mein Leben. Was nützt es, wenn ich anderen predige und selbst verwerflich werde? Und dann als nächstes wird meine Familie gefordert. Du und dein ganzes Haus. Das ist eine ganz gewaltige Herausforderung, du und dein ganzes Haus. Und dann erst die Mission, die Weltmission und die ganzen allen Völker und Nationen, aber zuerst dein Haus. So, nur nebenbei, das Leben der Gerechten, das alles erleiden wir in dieser Welt. Und ich bin ein Gerechter. Das ist nicht Stolz, nicht Hochmut, nicht Einbildung. Ich kann sagen, ich bin ein Gerechter, weil er mich gerecht macht, weil ich mit ihm übereinstimme. Verstehst du? Und das ist Gerechtigkeit, Übereinstimmung mit Gott. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist die Rechtfertigung eigentlich. Die Gerechten sind immer guter Hoffnung, ungeachtet der Umstände, der Verfolgung, der Bedrängnisse, der Schwierigkeiten, der Mühe und Plage, der Gewinne und Verluste, der Anstrengungen, der Strapazen. Und hier müssen wir unheimlich viel erdulden, durch so viele Dinge durchlaufen. Und so vieles durchmachen. Und der Herr wird fragen, was ist aus der Situation geworden? Wie hast du das in den Griff bekommen? Einem Gerechten wird wirklich nichts erspart. Ich bin ehrlich. Also mir ist nichts erspart geblieben in diesen über 50 Jahren Christsein. Nichts erspart geblieben. Und selbst der Tod wird einem nicht erspart. Auch der Tod. Aber für mich ist der Tod kein Tod mehr. Manche haben sich aufgeregt, dass ich meine eigene Frau selber beerdige, dass ich nicht irgendeinen anderen Pastor genommen habe oder Prediger oder Redner. Da waren 10 Pastoren bei der Beerdigung anwesend. Ich hätte irgendjemanden gerne nehmen können, aber ich habe gesagt, das ist meine Frau und ich beerdige meine Frau selbst. Und das war für viele die konnten sich nicht vorstellen, wie kann ein Pastor seine eigene Frau beerdigen? Das kann ich. Ich habe meine Kinder getauft. Ich habe für meine Kinder gesegnet. Du und ich. Und meine Enkelkinder sogar zu großen Teilen. Verstehst du? Ich habe das selber gemacht. Das sind ja meine Familie. Du und dein ganzes Haus.
Halleluja.
Du und dein ganzes Haus. Ich diene Gott. Und Gott hat mich als Priester in meinem Haus gesetzt. Ich bin für mein Haus verantwortlich. Ich bin für die anderen Häuser nicht verantwortlich. Ich bin für keine Familie verantwortlich. Aber ich bin für mein Haus verantwortlich. Was ist aus deinem Haus geworden? Und Gott hat mir gezeigt, in der Ewigkeit sind Familien. Da finden die Sippe und die Sippe. Der Traum, als meine Mutter starb, ich habe plötzlich gesehen, da kommen meine Mutter mit Oma und ihre Verwandten, verstehst du, der ganze Schweif. In der Ewigkeit sind deine Verwandten beieinander. Und deshalb ist es so wichtig, dass du und dein ganzes Haus, und ich bin so dankbar auch für meine Eltern haben sehr stark gewirkt, dass der Großteil meiner Verwandtschaft Christen sind. Pastoren sind zum großen Teil, nicht nur unsere Geschwister, meine Geschwister, sondern auch die Verwandten. Und ich weiß noch, was das für ein großer Kampf war, was für ein Kampf mein Vater führte, als er sich taufen ließ. Ach, da war die Oma wild. Und was? Ja, aber, und nachher, ich habe selber meine eigene Oma getauft. Weißt, als es so weit war, aber zuerst war sie wild. Nein, das kann man nicht, wir sind evangelisch. Weißt du, aber es war nur Babytaufe. Aber die biblische Taufe ist durch Untertauchen begraben werden. Und dann war sie auch in der Gemeinde und auch all diese anderen Verwandten. Und als wir Christen wurden, dann haben wir ein Herz gehabt für unsere Familien, ganz besonders unsere, also mütterlicherseits die Familie insbesondere. Dann, als wir hier waren, wir waren Christen, dann haben wir über das Rote Kreuz unsere Familien gesucht in Sibirien und wir fanden dann, und dann kriegen wir auch von denen zuerst Briefe, bevor wir sie fanden, haben die uns gefunden irgendwie, was weiß ich, und dann diese Kommunikation war, wir sind Christen geworden, wir gehen in die Baptistengemeinde. Drüben in Sibirien. So, du siehst, wenn wir an Jesus Christus glauben, werden Familien gerettet. Und der Opa war einer der ersten in der Familie, also mein Uropa, der war so Stundist, ein Wanderprediger. Das Leben der Gerechten, ich spreche über das Leben der Gerechten. Du und dein ganzes Haus. Wenn du richtig lebst, wenn du richtig mit dem Herrn Jesus wandelst, wenn du dem Heiland treu bist, du musst nicht besonders fromm sein. Du musst nicht besonders stark sein. Du musst nicht große Erkenntnis haben in der Bibel. Nein, du musst nur den Herrn Jesus lieb haben. Das ist alles. Und das andere macht der liebe Gott. Die Gerechten sind unverwüstlich. Er läuft und läuft und läuft und läuft und er fällt und steht wieder auf und er läuft wieder weiter. Das sind die Gerechten. Das ist der Lauf der Dinge. Die Gerechten sind nicht tot zu kriegen. Weder durch Verfolgung noch durch sonst was. Es ist so wie ein Samenkorn. Es fällt in der Erde, es stirbt und es steht zum ewigen Leben auf. Unsere Saat geht auf und wächst ohne Stress. Steck mal da Rüben oder Kartoffeln in die Erde. Da musst du nicht anstehen und jeden Tag beten. Ich segne die Kartoffeln, dass die Kartoffeln recht groß werden oder die Rüben oder Karotten oder was weiß ich alles. Oder die Tomaten. Die wachsen von selber. Wenn der Boden stimmt, wenn alles ringsherum stimmt, das wächst von selber. Diejenigen, wo Garten haben, die wissen es. Das wächst von selber. Da musst du gar nichts groß tun. Unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich, wenn wir uns hingeben. Das, was Gott wirklich sucht an dem Leben der Gerechten, ist die Hingabe. Die Hingabe. Wir sind hier in dieser Welt nicht umsonst, nicht vergeblich. Wir werden hier nicht anerkannt und groß beachtet. Weißt du, du fällst in die Erde und dann liegst du dort eine ganze Weile. In unserem Umkreis. Weißt du, die Leute nehmen wahr, und der ist ein bisschen komisch. Aber was soll's? Sei komisch. Die Gerechten sind komisch, denn die haben Vergebung der Sünden, die haben Heilsgewissheit, die leben ein Leben anderer Art, die machen sich kein großes Zerbrechen, was passiert, wenn die Welt zu Ende geht. Und der Gläubige weiß, die Welt geht zu Ende. Alles hat mal einen Punkt, ein Ende. Alles hat einen Anfang und alles hat ein Ende. Ja, es geht alles weiter. Und die Gläubigen versuchen, das Reich Gottes so gut sie können umzusetzen, so gut sie können. Du musst nicht alles perfekt machen. Ach, dass ich wirklich das und jenes tue. Wir leben für Gott und nicht für die Welt, die Brüder und Schwestern. Wir leben für Gott, nicht für die Menschen. Wir leben nicht für Deutschland und nicht für die Gesellschaft und nicht für die Demokratie, in aller Liebe. Also, wir leben nicht für dieses System. Wir haben ganz andere Werte. Weißt du, wir leben auch nicht wie Mammon. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Der bleibt in Ewigkeit. Der Gerechte ist anders als die Ungerechten und Gottlosen. Sie sind Pioniere Gottes, sind Gottes Vorkämpfer. Sie stehen Mann an dem Posten, wo Gott sie hingestellt hat, in dem Leben, in dem sie hineingeboren worden sind, in der Aufgabe, in dem Amt oder in der Berufung, wo sie hineingestellt worden sind. Da sind sie einfach ihren Mann, stehen sie ihren Mann. Sie kämpfen, sie beten, sie sind treu und sie sind Trendsetter. Weißt du, was das ist, Trendsetter? Trendsetter des Reiches Gottes. Sie laufen nicht mit jeder Mode mit, aber sie sind so modern, dass die Welt sich orientiert. Weißt du, die Russen haben lange Zeit gesagt, also ihr Christen seid hinterm Mond. Dann sind sie selber mal hinterm Mond geflogen mit ihren Sputniks und ihren Raketen. Sie wollen auch mal sehen, was hinter dem Mond los ist. Aber wir Christen waren schon Jahrhunderte dort voraus, hinter dem Mond. Der Gerechte ist anders. Der Gerechte arbeitet für Gott, ob dabei was rauskommt oder nicht, ob jemand zuhört oder nicht. Und die Leute hören immer zu. Ich werde nie vergessen, wir haben in Augsburg eine Freiversammlung, wir singen da mit Mandoline, Gitarre, Akkordeon und was weiß ich mit was. Wir singen, kein einziger Mensch bleibt stehen, wir sehen keine einzigen Menschen, wo stehen bleiben. Aber dann sehen wir plötzlich, hinterm Gebüsch steht jemand so und guckt vor und da guckt sie vor. Wir haben zuerst gedacht, wir singen für die Spatzen. Und wir haben gesagt, gut, wir singen, wenn keiner zuhören will, wir singen für den Herrn Jesus. Und wir haben gesungen. Und weißt du, was aber rausgekommen ist? Da kamen Leute zu uns in den Gottesdienst nach ein paar Tagen. Da kamen sie und sagten, wir möchten die Leute kennenlernen, die ohne Zuhörer trotzdem singen. Weißt du, die Leute wollen sehen, ob die Leute trotzdem singen, obwohl ihnen niemand zuhört. Wir singen für den Herrn. Ich predige für den Herrn. Wir dienen für den Herrn. Ob uns jemand zuhört oder nicht zuhört. Weißt du, wir müssen lernen, im Untergrund, im Verborgenen, dem Herrn zu dienen. Nicht, wenn wir gesehen werden. Jeder kann auf den Plattformen, im Stadion oder sonst wo groß auftreten, aber im leeren Raum. Gott hat die Erde im Nichts aufgehängt. Und wir sind im Nichts erfolgreich und im Nichts gesegnet. Weißt du, das geht alles heimlich, mysteriös zu. Die Gerechten sind Gottes Agenten, sind Kundschafter, so worüber ich dann die nächsten Tage sprechen werde. Und sie geben positiven Bericht. Sie erzählen, mit Gott springen wir über die Mauer, mit Gott fressen wir die Riesen. Und die bewähren sich. Die bewähren sich. Und dann, wenn es alles vorbei ist, im gelobten Land, gib mir dieses Gebirge, Kaleb. Gib mir dieses Gebirge. Und seine Tochter ist noch verrückter. Diese Tochter sagt, verstehst du, ich will nicht nur die oberen Quellen, ich will auch die unteren Quellen. Ich will alle Quellen haben, ich will alles haben. Weißt, das sind Gläubige. Die gehen aufs Ganze. Die wollen alles haben, was Gott überhaupt zu geben hat. Viele Christen versagen, weil sie nur nach dem Äußeren gehen, was vor Augen ist. Groß, Masse. Versteht ihr, was ist die Masse? Was ist der große Erfolg? Verstehst du, was kommt nachher unterm Strich raus? Der große Prediger Dr. Yongche Cho in Korea, der hat fast 1 Million Mitglieder in seiner Gemeinde und diese Tage habe ich gelesen, der ist im Gefängnis. Und ist 73 Jahre alt und wurde verurteilt für 3 Jahre Gefängnis wegen Steuerhinterziehung und so weiter, vieles andere mehr, hat aber eine Gemeinde mit fast 1 Million Mitgliedern und dann in einer seiner Predigten sagte, weißt du, hier lerne ich noch viel mehr im Gefängnis. Lerne noch viel mehr. Ich lerne, dass Geld nicht alles ist und dass Geld nicht alles ausmacht. Ich fand es ganz toll, seine Aussagen. Hier lerne ich noch viel mehr. Oder von dem Fernsehprogramm in Amerika, PTL, Praise the Lord, da ist dieser eine verurteilt worden, weil da gab es auch, weißt du, gibt immer Probleme. Wenn es am höchsten wird oder wenn es am größten wird, kommen Probleme. Und in dieser ganzen Showsendung, da kam irgendwie Steuerhinterziehung und so weiter. Und da war dieser Leiter, kam ins Gefängnis und der musste... Der ist für einige 100 Jahre verurteilt worden, so lange konnte er gar nicht absitzen. Und der musste im Gefängnis mit der Zahnbürste den Boden putzen. Und die Leute haben sich lustig gemacht. Zuerst mal preis dem Herrn, PTL, und dann musste er mit der Zahnbürste den Boden putzen. Aber das hat er gerne gemacht. Und nach einigen Jahren wurde er entlassen wegen guter Führung. Christen haben eine gute Führung, auch wenn sie mit der Zahnbürste den Boden putzen müssen. Du siehst, was ich hier sagen will. Weißt du, es geht nicht Erfolg draußen. Und jetzt predigt der, weißt du, wir sollen nicht nur nach dem Erfolg gucken, wie groß die Show ist, wie viele Leute zuschauen, wie hoch die Spenden eingehen. Wir dienen dem Herrn. Und er hat dem Herrn gedient und hat mit der Zahnbürste den Boden geputzt. Du und die anderen Gefangenen haben sich ihn ausgelacht und gespottet. Und du, der große Showmaster, weißt du, was ist draus geworden? Weißt du, die Menschen sehen nur, was vor Augen ist. Der Herr sieht das Herz. Und das ist, was Gerechtigkeit ist. Gott sieht das Herz. Und jetzt predigt er wieder draußen. Aber er macht keine Show mehr. Und sein Sohn erst recht. Und zuerst ist die ganze Familie alles kaputt gegangen bei ihm. Eine Frau ließ sich scheiden. Und sein Sohn sieht, dass sein Vater auch unten durch kann. Ist zum Glauben gekommen. Der wollte zuerst mal nichts vom Vater wissen. Du siehst, die Menschen bekehren sich du und dein Haus, und der beste Freund ist sein Vater, jetzt von diesem Sohn ist der Vater, der unten durchgegangen ist, der Gerechte muss unten durch, der muss viel leiden. Also wir müssen Realisten werden, nicht nur Christen, sondern Realisten. Das ist so wichtig, dass wir Realisten werden. Viele Christen, ja, die fürchten sich, wie kommen wir Heuschrecken vor? Unmöglich, aber mit Gott kannst du alles. Unmöglich ist es nur dann, weil du nicht versucht hast. Versuch's mal und dann wirst du merken, es ist nichts unmöglich. Bei Gott ist nichts unmöglich. Wenn Gott mit dir ist, wenn du mit Gott übereinstimmst, wenn du im Willen Gottes bist, wenn du das verstanden hast, was ich gestern gepredigt habe und so weiter, wenn du mit Gott in Einklang bist, dann funktioniert die ganze Geschichte. Irgendwie funktioniert es. Der Gerechte schaut auf Gott, vertraut Gott. Der Herr hat reingelassen in diesen Zustand, dass er mit der Zahnbürste den Boden putzen muss. Und der Herr bringt mich auch wieder raus und macht mich demütig und bescheiden. Nicht dieses große Wohlstandsevangelium oder was es auch immer sein mag. Das Leben aus Gott ist ganz was anderes als nur Wohlstand. Wohlsein, das ist, was Gott will. Dass wir wohlfühlen im Herrn. Diese Seligkeit, diese Glückseligkeit. Die wahren Gläubigen, die halten sich nicht bei Riesen auf, bei Zwergen nicht auf, die halten sich bei gar nichts auf. Die gehen weiter, die machen weiter. Der Teufel möchte uns aufhalten, dass wir kein Siegesleben haben. Und Siegesleben ist mehr als nur großer Erfolg, als wenn die Massen nachlaufen. Weißt du, die Massen laufen dir nur so lange nach, solange du was bietest. Aber wohl dir, wenn Menschen auch dir nachlaufen, wenn du nichts mehr bietest, wenn du nichts mehr hast, wenn du pleite bist, wenn du den Boden mit der Zahnbürste putzen musst, dann stehst du richtig. Dann lebst du ein Siegesleben. Trotzdem. Dennoch bleibe ich stets an dir, mein Gott. Der Teufel wird dich vom Ziel abbringen, dass du das nicht bekommst, was dir zusteht, und denkst, ja, mein Glaube funktioniert nicht. Was habe ich falsch gemacht, dass bei mir das und das passiert? Ich weiß. Weißt du, Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Er arbeitet an uns, weil er uns lieb hat. Weil Gott sieht uns, wir haben den Herrn von Herzen lieb. Wir brennen für den Herrn. Und der Teufel versucht uns da irgendwie reinzuwickeln, will uns all diese Reiche dieser Welt geben, will uns erfolgreich machen, will uns, dass wir Bilderbuchkarriere machen. Nein, der Herr will ganz andere Karriere mit unserem Leben. Der Gerechte wird aus seinem Glauben leben. Für ihn ist der Tod kein Tod. Verderben ist kein Verderben. Probleme sind keine Probleme. Die Riesen sind keine Riesen für ihn. Er steht über all dem. Wenn Gläubige sterben, hat jemand einmal gesagt, ihre Todesstunde ist ihr Geburtstag. Ihre Todesstunde ist ihr Geburtstag. Es ist ein Festtag, ein Feiertag. Jetzt kommt er nach Hause. Dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Ihr Todestag. Deshalb, ich möchte dir Mut machen. Die ersten Christen haben sich nicht so einen Bammel gehabt vom Sterben. Die haben sich gefreut. Die ganzen Märtyrer, die ersten 3 Jahrhunderte nach Christus. Die haben sich gefreut. Denn die wussten, wir gehen nach Hause. Warum hier so lang? Und je schneller, desto mehr wird uns erspart in unserem Leben. Der Gerechte wacht beim Sterben auf, wie bei einer Geburt, und macht einen Schrei. Oh, Halleluja, Halleluja. Was für ein Tag, ein glorreicher Tag. Und im selben Augenblick sehen sie den Vater, sehen sie den Heiland, sehen sie ihre Geschwister, sehen sie ihre Freunde, einen offenen Himmel. Das ist doch was ganz Herrliches. Der Tod der Gerechten, das Leben, das ewige Leben der Gerechten ist mein Thema heute Abend. Der Tod der Heiligen, der Gerechten ist wertvoll, kostbar vor dem allmächtigen Gott. Und darauf haben viele schon Jahrzehnte darauf gewartet und sich vorbereitet. Nicht nur erst bei der Bekehrung. Und deshalb, weißt du, eine richtige Bekehrung, Lebensveränderung passiert ganz am Anfang. Deshalb am besten in der Jugend. Viele haben das nicht in der Jugend mitbekommen, aber irgendwo hat Gott uns berührt, und deshalb, es ist wie ein roter Faden geht es durch unser Leben, dass du diesen Wunsch hast, und Gott spricht zu jedem Menschen 2 oder 3 Mal ganz besonders. Schon Jahrzehnte. Und jetzt plötzlich bist du vorbereitet, gehst in der Ewigkeit, stehst vor dem Heiland. Gott und der ganze Himmel freuen sich auf diese Wiedergeburt. Und du kannst nur wiedergeboren werden, wenn du gestorben bist. Und Pass auf, oh Gott, wo bin ich jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Das ist genauso, wenn du aus einer Narkose aufwachst, aus einem Koma aufwachst, verstehst du, wenn du sowas mal schon erlebt hast, wo bin ich denn? Und das ist alles ganz anders. Die meisten Menschen haben keine Ahnung von der Erlösung. Sie sind nur auf dieses Leben fixiert. Nur auf das, was vor Augen ist. Die ganzen Religionen, egal ob sie Buddhisten sind, Hindus, Moslems, Juden oder was auch immer sie sind, die ganzen Hochreligionen oder die Religion der Menschen, die sind nur auf Bücher. Verstehst? Das, was in den Büchern drinsteht. Auch die Christen, nur was in der Bibel drinsteht. Aber Gott hat zwischen Himmel und Erde so viel für seine Kinder vorbereitet, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und kein Herz geglaubt hat und nicht einmal in der Bibel gelesen hat. Das hat er bereitet für die, die ihn lieb haben. Gott und die Menschen gab es schon lange vor der Bibel, vor dem Koran, vor dem Talmud, vor der Tora und vor den Veden. Das hat also Gott und den Menschen gegeben. Und die Menschen haben gelebt und erlebt. Und bevor es Bücher gab, gab es Offenbarung und gab es den Heiligen Geist. Henoch wandelte mit Gott und wurde nicht mehr gesehen. Toll. Das ist das Ende der Gerechten. Gott sprach zu den Menschen. Er hat ihnen Regeln gegeben, in ihr Herz hineingeschrieben. Das ist sein Monogramm. Und Paulus sagt einmal, ich war nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung. Nicht, was ich studiert habe, sondern was ich gesehen habe, was Gott zu mir gesagt hat. Ich war nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung. Gott muss uns erscheinen, muss uns begegnen, muss mit uns reden. Ich war nicht ungehorsam, sagt der Apostel Paulus. Gerecht ist man, wenn man mit Gott übereinstimmt, wenn Gott uns sein Amen sagt. Du hast wohl getan, mein Knecht, meine Magd, oder was auch immer ist. Hast wohl, ich hab wohlgefallen über dein Leben. Du gefällst mir. Du bist nicht was Mächtiges. Du bist nur ein kleines Käferchen. Du verstehst, nur ein Räubchen, eine Raupe. Aber jetzt bist du ein Schmetterling, ein schöner Schmetterling. Ja. Wenn wir mit Gott, dem Vater und Jesus geistig übereinstimmen, dann passiert Gewaltiges. Was sagt Jesus in Matthäus 18, Vers 19? Wenn zwei von euch sich hier auf Erden eins werden, übereinkommen, irgendetwas, das sie verlangen, das wird mein Vater ihnen geben. Eins werden. Und die Frage ist, bist du eins mit Jesus? Das ist die erste Liebe, was der Herr fordert. Eins mit Jesus. Nicht nur eins, Bruder und Schwester, da verstehst du, oder Mann und Frau oder Geschwister in der Gemeinde, was viele denken. Nein, eins mit Jesus. Wo zwei auf Erden eins werden. Studiere die Geschichte. Schau die Frommen an. Die wenigsten sind eins mit Jesus. Die sind die meisten mit Jesus nicht einverstanden, weil er zu schwierig für sie ist. Zu viel fordert. Verstehst du, zu viel von ihnen erwartet. Die meisten Christen sind Egoisten. Die suchen nur ihre Vorteile. Ich will geheilt werden. Ich will gesegnet werden. Ich brauche Kraft. Ich brauche Sieg. Nein. Herr, was ist dein Wille? Dein Reich komme. Dein Name werde geheiligt. Das sind die Stichworte und so weiter. Und Jesus sagt immer wieder, wer nicht allem absagt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Die Christen werden oder wurden erst Christen genannt in Antiochien, aber zuerst waren sie Jünger, Schüler, Lernende. Zuerst haben sie gelernt. Und dann, wenn man sie beobachtet hat, und man muss Christen zuerst mal beobachten eine Weile, haben sie gesagt, also der benimmt sich wie Christus. Er ist Christus in Kleinformat. Der Gerechte. Mir geht es um den Gerechten. Sie lebten in absoluter Übereinstimmung mit Gott, die ersten Christen in Antiochien. Und die Frage ist, lebe ich in Übereinstimmung mit dem Vater, Sohn und dem Heiligen Geist? Das ist diese Gemeinschaft, wo Paulus immer wieder betont, diese Gemeinschaft mit Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. Zufrieden sein mit dem Schöpfer, wer mich geschaffen hat, wer mich berufen hat. Ich bin nur Frau, ich bin nur Arbeiter, ich bin nur Angestellter, ich bin Hartz-IV-Empfänger, ich bin ein Invalide, ich bin krank, ich bin behindert. Du, Gott liebt alle Menschen. Ich bin ein bisschen doof. Verstehst? Und so viele Menschen haben Komplexe, die können Gott als den Schöpfer nicht akzeptieren. Und noch geschweige denn Jesus Christus als den Erlöser und den Heiligen Geist ist recht nicht. Sie stimmen nicht mit dem Wort Gottes überein. Heute wird das Wort Gottes verwässert, aufgeweicht und entschärft. Der alte Gott, der wird nicht mehr ernst genommen. Der Alte, was will der Alte mir sagen? Oder die Alte? Gott ist weder Mann noch Frau. Verstehst du? Was will mir der Alte oder die Alte sagen? Die Leute sind heute so wie in Sodom, wenn du etwas ihnen sagst, das ist ihnen lächerlich, befremdend, absurd, aber witzig. Weißt du, das prallt ab. Und nachher ist das Geheule groß, aber echte, wahre, gerechte, sie stimmen mit Jesus überein. Mit dem Vater, so wie Jesus mit dem Vater übereinstimmt, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann musste sogar der Heiland dreimal ringen und Gott fragen, dein Wille geschehe. So dass wir die Wege Gottes gehen, so wie Jesus. Ich muss in dem sein, was meinem Vater gehört. Und hat immer den Herrn befragt. All die Aposteln hat er rausgesucht, nachdem er gebetet hat, eine ganze Nacht für jeden Einzelnen. Der hat die Leute erwählt, dann die Jünger. Ich denke auch den Judas. Du, wenn du in den Spuren Jesu gehst, du musst auch den Judas annehmen. In deiner Umgebung gibt es Judasse, die schon hinterrücks ihren Dolch haben und wetzen und schon dich verraten haben, verkauft haben. Du musst damit dich abfinden und damit leben können. Ich werde nicht vergessen, als junger Pastor, ich predige in Stuttgart und da ist von der katholischen Kirche ein Jesuitenpater auf mich angesetzt gewesen, der sollte meinen Dienst, meine Arbeit zerstören. Irgendwie das bei einer anderen pfingstlichen Gemeinde hat er das geschafft, dass sie keine Open-Air-Gottesdiensten machen konnten, durch Störung und dergleichen. Und der wurde auf mich angesetzt und ich predige in meiner Versammlung und plötzlich geht ein Wort Gottes an mich, die dein Brot essen werden dich verraten. Er hat mich so erschreckt. Ich habe mich so erschreckt, habe ich gesagt, wer könnte das sein? Ich kenne doch meine Geschwister. Das sind, also, dass die mich verraten. Du, und weißt du, was dann passiert ist? Dann lese ich weiter beim Propheten, was da drin steht, die dein Brot essen, werden dich verraten. Eine große Weisheit. Und ich habe dann festgestellt, das könnte nur dieser Eckhart sein, dieser Eckhart. Und ich war vorsichtig auf ihn und irgendwo habe ich gedacht, dann ich mache mal einen Test bei Open Air Gottesdienst, habe ich dann einen Stapel Bücher bestellt, was unser Verlag da frisch gedruckt hatte, was wartet auf Europa. Und dann ist auch die katholische Kirche wird da angeführt, was wartet auf Europa. Und dann habe ich über die katholische Kirche was gesagt, dann wird der Fuchs wild. Verstehst du, Fuchs wild? Dann merke ich, und dann wusste ich, die dein Brot essen, werden dich verraten. Aber ich war vorbereitet. Und immer wieder habe ich das erlebt, dass die besten Leute und die intelligentesten Leute und die cleversten Leute oft auf mich angesetzt waren. Und die haben versucht, irgendwie zu stören. Aber der Gerechte muss viel leiden. Und dann habe ich ihn mal angesprochen, aber was kannst du sagen, was du willst, wenn der Teufel jemand reitet und jemand besetzt, da kannst du nicht viel machen. Aber glücklicherweise hat seine Mutter war in einem meiner Gottesdienste, denn er hat gesagt, du musst den Pastor mal hören und wieder predigt und was weiß ich. Und sie hat gehört und ich habe die Adresse gehabt von der Mutter, ich besuche mal die Mutter. Und dann sagt die Mutter, Herr Matudes, passen Sie auf meinen Sohn auf, der ist auf Sie angesetzt. Verstehst du? Die Mutter, die hat Krebs gehabt, die war schwer krank und ich habe mit ihr noch beten können, dürfen, aber auf dich angesetzt, auf dich werden Gangster angesetzt, Jesuiten, was weiß ich, wer auch, Fromme, super Fromme und die dich ausspionieren und auskundschaften, aber wir gehen weiter, der Gerechte, ich lebe immer noch und arbeite für meinen Herrn, baue seine Gemeinde, Gott will, dass uns seinen Kindern gut geht, dass sie alles haben, was sie brauchen und so weiter. Aber sie müssen mit dem Vater übereinstimmen. Gott ist heilig und mein Volk und meine Kinder müssen auch heilig sein, sagt der Herr. Und dein Name werde geheiligt, beten wir im Vater unser. Wir müssen immer wieder bewusst werden, egal was passiert, was es in meinem Leben auch geht, Gott will stets das Beste für mich. Auch wenn es unterdurch geht, auch wenn jemand auf dich angesetzt ist, und du weißt gar nicht, wer auf dich angesetzt ist, vielleicht irgendjemand, um dein Leben zu zerstören, dich zu Fall zu bringen und dich irgendwie ja feige zu machen, dich wegzuziehen vom Heiland, dass dir die Zeit gestohlen wird, dass du ja blockiert wirst irgendwie, dass du dich genierst, über Gott zu reden. Dann sagt er, und was ist mit dir? Was ist mit dir? Verstehst du? Anderen kannst du was erzählen, was ist mit dir? So, ich spreche über das ewige Leben der Gerechten, nicht nur über dieses Leben, aber du hast viele Kämpfe und der Teufel will nicht, dass es dir gut geht. dass Gott dir hilft, dass Gott mit dir einverstanden ist. Der Teufel will das nicht. Er will dich durcheinander bringen. Er will, dass du mit ihm nicht mehr sprichst und sagst, Gott versteht mich nicht, Gott hört mir nicht zu. Er will dich hier aus der Fassung bringen. Viele Christen kommunizieren nicht mehr mit dem Herrn, weil da so viel Störendes, Verwirrendes hineingekommen ist. Weißt du, der Teufel versucht uns zu verunsichern, dass wir dann nicht mehr mit Gott reden, so wie wir gewohnt waren ganz am Anfang. Also ich weiß, als ich Christ wurde, ganz am Anfang, ich hätte jeden umarmen können, ich hätte jeden küssen können. Jeder Baum war für mich grün, gleich grün und saftig. Aber dann später, dann wird man kritisch. Und genau das ist, was der Teufel fertig bringt in deinem Leben, dass du kritischer und kritischer und am kritischsten wirst und am Schluss kritisierst du alle. Und bei mir ist auch sowas passiert. Da habe ich gedacht, ich wäre der einzige Heilige noch auf dieser Welt. Die alle anderen, die leben in Sünde, die leben, sind unehrlich, was weiß ich, was die anderen alles treiben. Aber du bist der Perfekte. Und weißt du, als ich so dachte, als ich so fromm war, ich bin ehrlich. Ich habe die gleichen Kämpfe gehabt wie alle anderen Christen auch. Als ich so dachte, ich wäre perfekt, hat Gott zugelassen, dass ich falle, und zwar so massiv. Und ich bin Gott so dankbar, dass niemand gesehen hat und niemand dabei war, dass ich schnell zum Heiland gehen konnte und sagte, Heiland, du siehst, ich dachte, ich stehe. Und was sagt die Bibel? Wer da steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Und hör auf, andere zu kritisieren. Das, was du anderen vorwirfst und vorhältst, das wird dich treffen. Deshalb heißt es in der Bibel, richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet. Also der Gerechte, der muss sich vorsichtig verhalten, der muss sich nur an Gott halten und das tun, was in der Bibel drin steht. Nicht richten, nicht verurteilen, nicht verdammen. Als junger Pastor habe ich am Anfang eine liebe Schwester in Stuttgart gehabt. Am der dritten Woche im Monat hat sie kein Geld mehr gehabt und hat sie ganz groß gesagt, Geschwister, betet, dass ich noch meinen Strom bezahlen kann, dass ich noch Essen kaufen kann für die Familie und so weiter. Dann hat sie immer wieder aufgerufen zum Gebet, dass der Herr versorgt, dass ich nicht zu Schanden werde. Und weißt du, was der Teufel mir eingeredet hat? Die Schwester sollte ihr Geld besser einteilen und nicht immer beim Otto und Quelle bestellen oder Neckermann, und dann raten und so weiter und sich verschulden. Und so habe ich die Frau verurteilt. Die liebe Schwester, was ist ein Kind Gottes? Und wir haben kein Recht, Kinder Gottes zu verurteilen und zu verdammen, auch wenn sie in der dritten Woche schon die Miete nicht mehr bezahlen können. Wir sind nicht Richter über niemand. Und wir sollen auch denen nicht irgendwas vorschreiben, was sie machen sollen. Die sollen ihr Geld besser einteilen. Und weißt du, was passiert ist? Ich habe selber an Gott angefangen zu zweifeln. Und Gott hat es zugelassen, dass ich weiß, wie das ist. Wir sind umgezogen und ich hätte meine Kaution kriegen sollen, ein paar tausend D-Mark damals, und ich habe die Kaution nicht bekommen. Ich musste dann die Küche bezahlen, die wir bestellt haben, Einbauküche. Und mein Vermieter hat es nicht zurückgezahlt. Im Gegenteil, da fand der Kratzer und da fand der Kratzer und da fand er irgendwas, verstehst du? Und der ist auf sein Geld setzt, also der hat sein Geld nicht rausgerückt und ich bekam Zweifel. Ich kriege kein Geld von der Bank, weil ich als Pastor nicht viel verdient habe und dergleichen kein Geld. Du bist kreditunwürdig, verstehst du? Ich weiß, was das ist. Ich habe an Gott gezweifelt. Ich sage, lieber Gott, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Und habe mir nicht geholfen bis zur letzten Minute. Bis wir uns offenbart haben, meine Schwägerin, die hat angerufen, meine Tochter, meine Frau, und sagt, Heidi, das stimmt bei euch was nicht. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, wir können unsere Küche nicht bezahlen und er fordert uns, in nächster Woche muss die Küche bezahlt werden. Und dann haben sie uns das Geld vorgeschossen, die Schwester. Und an dem Tag ist sogar die Schwester und mein Schwager zum Glauben gekommen in der Gemeinde. Ich habe trotzdem weiter Gott gedient in der Zeit. Aber du siehst, wir mussten durch Tiefe gehen. Das ist, wie Gott an einen arbeitet. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit dem Maß, wie ihr messt, werdet ihr gemessen werden. Das ist, wie Gott uns gerecht macht. Du kannst dich anstrengen, so viel du willst. Es klappt nicht. Aber Gott hat auch daran gestritten. Dann eines Tages schlage ich die Zeitung auf, über den Neckarbrücke, im November war das, so wie heute, so in dieser Zeit, da fährt ein Auto die Brücke runter und ertrinkt der Mann. Das war unser ehemaliger Vermieter, der uns das Geld nicht rausgerückt hat. Der auf das Geld sitzen geblieben ist. Gott hat zu dem geredet, aber Monate danach. Es ist schrecklich, wenn Gott danach redet. Und er hat eines gewusst, Gott hat die Sache zugelassen, damit wir geschliffen werden, damit wir zubereitet werden, damit wir behauen werden, damit wir, ja, nicht mehr richten. Ich richte niemanden mehr. Mir ist alles egal. Und mir muss alles egal sein, auch als Pastor. Denn jeder steht oder fällt, er fällt seinem Herrn oder er steht vor seinem Herrn. Und Gott erlaubt, dass der Gerechte 7-mal des Tages fällt. Gott will das an uns arbeiten, sein Werk vollenden. So, er will an uns arbeiten, dass hier, dass wir nicht nur Stroh und Stoppeln haben, sondern wirklich festes Material werden, dass wir stabil im Glauben sind, unerschütterlich. Jetzt ein paar Worte noch aus der Bibel. Gott weiß, was im Gerechten drin steckt. Und Gott will, dass wir gegründet sind, dass wir Wurzeln haben wie ein Palmbaum, gepflanzt sind am Wasserbach, nicht nur in der Gemeinde, irgendwo in einer schönen, lebendigen Gemeinde, mit tollen Predigten, mit tollem Chor, mit wunderbaren Saal. Nein, am Wasser, wo das Wasser des Lebens fließt. Und der Gerechte, der stimmt mit Gott überein. Oft kannst du nur in einer kleinen Gemeinde kannst ganz süß dem Herrn nachfolgen und dem Herrn dienen. Da kennt einer den anderen. Also, ich freue mich über das Werk des Herrn. In Hiob Kapitel 17, Vers 9 heißt es, aber der Gerechte hält fest an seinem Weg. Und wer reine Hände hat, der nimmt an Stärke zu. Wer reine Hände hat, der nimmt an Stärke zu. Hiob 22, Vers 19, denkt, die Gerechten werden es sehen und sich freuen. Und der Unschuldige wird sie verspotten und der Unschuldige wird verspottet werden. Ja, ihre Widersacher aber werden vertilgt werden und der Herr wird für uns streiten. Weißt du, du musst dich nicht streiten, du musst dich nicht verteidigen. Wenn du gerecht bist, bist gerecht und du musst dich nicht rechtfertigen. Der Gerechte, auch in der Ewigkeit, wenn wir dann vor Gott stehen, Herr, du weißt alles. Du weißt alles, Herr. Du kennst alle Dinge, du weißt es. Und so vertrage dich nun mit Gott, heißt es hier in diesem Hiobswort, und mache Frieden daraus. Daraus wird viel Gutes kommen. Wenn du Frieden mit Gott hast, wirst du viel Gutes empfangen, viel Gutes erleben. Nimm doch die Weisung an von seinem Munde und fasse seine Worte in dein Herz. Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen, was die Hirten erzählten. Psalm 1, Vers 6. Denn der Herr kennt den Weg des Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Hört mir gut zu. Der gottlosen Weg vergeht. Die haben keine Zukunft. So wie mein Vermieter, der fährt die Neckarbrücke runter und ertrinkt in seinem schönen Mercedes. Psalm 5, Vers 13. Denn du, Herr, segnest die Gerechten. Du deckst sie mit Gnade wie mit einem Schilde. Du machst es. Du musst dich nicht verteidigen. Gott schützt dich, dass dir nichts passiert. Sogar nicht einmal ein Haar von deinem Kopf verloren geht. Johannes 17, Vers 25. Gerechter Vater, das ist Gott. Die Welt kennt dich nicht. Ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Das ist diese Kommunikation, die Jesus mit dem Vater hatte. Vater, du kennst mich, du kennst mein Leben. Du siehst mich, ich vertraue dir. Der Herr Jesus hat mit dem Vater kommuniziert. Die Gerechten reden mit Gott, nicht mit den Menschen. Paulus sagt, ich habe nicht mit Menschen besprochen. Soll ich das machen, soll ich das machen, soll ich dorthin gehen? Wir sollen aufhören, uns so viel mit Menschen zu besprechen, in aller Liebe. Und wir sollen aufhören, den Menschen so viel zu erklären, warum und wieso und weshalb wir dies und jenes machen. Kann sowieso nicht erklären. Wer verstehen will, der wird es nicht verstehen. Aber wer den Heiligen Geist hat, der wird ohne Worte was verstehen. Der guckt es hin und der weiß, aha, das läuft so und so. Versuch nicht, was zu erklären. Das macht dich krank. Das macht dich schwach. Weißt du, da verausgabst du deine Energie und zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege, wenn du den Leuten alles Mögliche erklärst, warum du das nicht machst und dieses machst. Jesus ist der Gerechte Gottes. Halte dich an diesen Gerechten und du wirst auch gerecht werden. Er stimmte absolut mit seinem Vater überein. Und nur mit seinem Vater, nicht mit den Aposteln, nicht was sie denken. Ich denke, Petrus hat immer positiv gedacht, Herr, das widerfahre dir nicht. Aber der Herr Jesus sagt, lieber Bruder, ich muss diesen Weg gehen. Auch wenn du das mir nicht empfiehlst. Oder auch der Paulus, er sagt, ich muss nach Jerusalem gehen, ob es euch passt, Geschwister. Und da heißt es, an allen Orten sagte der Heilige Geist, Drangsal und Trübsal und Banden warten beinahe, wenn du jetzt nach Jerusalem gehst. Er sagt, ich gehe nach Jerusalem. Das hat Gott mir gezeigt. Ich habe ein Gelübde gemacht. Und Geschwister, das ist so wichtig, dass wir überzeugt sind von dem, was Gott uns gezeigt hat und was wir Gott versprochen haben und das auch erfüllen. Wenn du Jesus vertraust, kommunizierst du auch mit dem Vater und bittest in seinem Namen. In seinem Namen. Und die Kraft, die damals in Jesus wirkte, wirkt auch in dir, wenn du mit dem Vater kommunizierst. Derselbe Geist, der Jesus vom Grab herausgeholt hat, derselbe Geist wird auch dich und deinen sterblichen Leib lebendig machen. Jesus stimmte also absolut in allem mit dem Vater überein. Das ist ein Gerechter. Das Leben der Gerechten ist mein Thema. Weißt du, dann bist du unschlagbar, unüberwindbar. Solange du nicht deckungsgleich mit Gott bist und mit ihm nicht identisch bist, bist du hier verunsichert, ängstlich, verwirrt, entgeistert. Bin ich richtig? Geschwister, betet, ist das der Weg des Herrn für mich? Wenn du wirklich mit Gott übereinstimmst, weißt du, jeder Schritt ist vom Herrn. Und worauf sich mein Fuß setzen wird, das Land gehört mir. Knallhart. So, Matthäus 12, Vers 37, hier lese ich noch. Vorher, so, wenn du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, wirst du gerecht. Und aus deinem Munde wirst du gerechtfertigt werden. Und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Also das, was du dann sagst, welchen Report du gibst, was aus deinem Herzen rauskommt. Das, was du sagst, das stimmt. Du lügst nicht. Du lügst nicht, weil du nicht der Teufel bist. Du sagst die Wahrheit, was aus deinem Herzen rauskommt. Und deshalb heißt es in der Bibel, wir sollen kein falsches Zeugnis reden. Bei den Gerechten stimmt alles überein. Die Worte und die Taten, das stimmt überein. Das Innere und das Äußere. Außer bei den Heuchlern. Weil die sagen so, sie strecken den Blinker nach rechts und fahren nach links. Der Gerechte stimmt überein. Jeder Schritt ist weislich von Gott geplant. Und so leben sie auch. Sie leben ein Wunderleben, sie leben ein Leben im Diesseits mit Gott im Einklang. Und das wird dann nachher drüben genauso im selben Einklang weitergehen. In der gleichen Melodie, in der gleichen Dur. Hier leben sie für den Herrn, hier arbeiten sie für den Herrn, hier leben sie in Harmonie mit dem Herrn. Und wenn sie über die Grenze gehen, da sind sie erst recht zu Hause, erst recht im Einklang mit dem Herrn. Welch Glück ist erlöst zu sein, singen wir einmal durch das Blut des Herrn Jesus Christus. Wir werden in der Ewigkeit erwarten, das Heimgehen, das ist etwas Wunderbares, aber wir müssen hier schon die Heimat im Herzen tragen. Die Sicht, die Vision von unserem Leben haben. So viele Christen sind noch an diese Welt gebunden. Ja, ich bin frei, ja, ja. Ich bin mit meiner Familie mal mit irgendwo in Urlaub gefahren, aber ich muss durch Augsburg fahren und Augsburg kenne ich sehr gut, weil wir dort zeitlang gelebt haben auch. Da fahre ich durch Augsburg durch und dann ist Kirmes, also Jahrmarkt, Kirchweih. Und fahren wir durch Augsburg und dann fahre ich dort auf dem Platz vorbei, wo dieser Jahrmarkt ist und da ist ein Ballonsteigen. Und da sind viele Ballons hochgestiegen und merkwürdigerweise ein Ballon ist nicht mehr weitergeflogen, flattert so hin und her. Dann haben meine Kinder gesagt, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Und ich bin unheilbar neugierig. Dann sind wir ausgestiegen und wir sind dort hingegangen und haben wir gesehen, da war ein Junge, der hat einen Nylonfaden gehabt und sein Ballon hat er festgehalten. Sein Ballon war an der Erde festgenagelt sozusagen. Konnte nicht mehr weiterfliegen. Und deshalb die Entrückung, wo die Seelen heimgehen zum Heiland. Verstehst du, alle, die frei sind, die nicht von niemandem mehr festgehalten werden, die fliegen weiter. Aber viele werden festgehalten von materiellen Dingen, von dem Mammon, von Angehörigen und so weiter. Dieses Loslassen ist so wichtig. Das Ende der Gerechten. Loslassen. Loslassen Mann und Frau, Kinder und Arbeit und Geschäft und Geld und Sparbuch und Telefonbuch und welche Bücher auch immer noch. Einfach loslassen. Du nimmst sowieso nichts mit. Dieses Loslassen, sonst hängst du an der Erde. Irgendjemand hält dich fest und fragt dich, wer hält dich noch fest? Wer kann dich noch festhalten? Gut, wir müssen unsere Arbeit tun. Wir sind in dieser Welt. Und wir müssen von etwas leben. Aber was bindet meine Seele? Ist meine Seele wirklich frei? Engel wollen dir dienen. Aber du bist nicht bereit, innerlich nicht bereit, dass sie dir dienen. Du stehst den Engeln und dem Heiligen Geist vielleicht mit im Weg noch dazu. da hält dich irgendjemand noch fest, wie dieser Junge dort auf dem Plärrer, auf diesem Jahrmarkt. Wer nicht allem absagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Komisch. Wir warten nicht auf den Herrn. Wir haben keine Sehnsucht nach dem Herrn. Wenn ich fragen möchte, wer möchte in den Himmel, dann würden manche sagen, nein, ich bin noch nicht bereit. Ich habe hier so schön, das ist alles so bequem. Ja, wir haben bequem. Wirklich, ich bin begeistert. Aber wir sollten frei werden. Frei werden auch von der Bequemlichkeit. Selig ist der Knecht, heißt es in der Bibel, Matthäus 24. Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, tun sieht. Und ich sage wahrlich, sagt der Herr Jesus, und das hier, dann erzählt er, was alles so kommt. Der treue Knecht ist der, der wirklich über das Gesinde gesetzt ist und Speise gibt und bekommt auch Speise zur rechten Zeit. Das ist der treue Knecht, der alles im richtigen Augenblick macht. Wenn bei dir alles in Ordnung ist, kann Jesus jederzeit kommen. Das Ende der Gerechten. Er kann jederzeit rufen und ich weiß, wann die Entrückung stattfindet. Ich kann das auf die Sekunde genau sagen. Manche sind schockiert, wenn ich das sage. Beim Ton der letzten Posaune. Und du weißt gar nicht, wann die letzte Posaune erschallt. Du weißt in der Bibel, Offenbarung, das sind die Posaunengerichte. Beim Ton der letzten Posaune wird der Herr kommen. Und das passiert in einem einzigen Augenblick, ganz schnell. Und sind wir bereit? Wenn aber der böse Knecht, heißt es dann weiter hier, in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Ach, vergiss es alles. Das haben schon alle schon gesagt und gepredigt. Und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, auch in der Gemeinde, zu verprügeln, Kopfwäsche machen, statt Fußwaschung. Verstehst du? Und all diese Dinge und lässt und isst und trinkt mit dem Betrunkenen. Und der Herr wird kommen an einem Tag, an dem er es gar nicht erwartet und so eine Stunde, wo er es nicht kennt, wie ein Dieb in der Nacht. Er wird diesen Knecht in Stücke hauen und ihn in die äußerste Finsternis hinauswerfen und er wird heulen und Zähneklappern sein, wenn er, weißt du, ungerecht ist. Und ungerecht sind so viele Christen, ungerecht zu den Geschwistern. Ich bin weiter wie die oder ich bin geistlicher. Ich habe mehr Heiligen Geist. Ich bin vollkommener. Weißt du, wir sind alle Stümpler. Gott vergebe mir, dass ich so denke. Wir sind alle Stümpler. Wir mangeln des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Und alles, was wir sind, ist Gnade, Gnade, Gnade und nochmals Gnade und mehr nicht. So. Und die Gerechte freuen sich auf das Treffen mit Gott. Jeder Einzelne. Oh Gott, sprich auch meine Schwester und meinen Bruder mit. Ich möchte nicht allein im Himmel sein. Und was willst du allein im Himmel machen? Die Unerlösten werden irre, wenn es ins Sterben geht. Aber der Erlöste, der freut sich und sagt Halleluja. Wenn ich so dran denke, wie die Unerlösten gestorben sind, was weiß ich, wie die dann in die Ewigkeit gegangen sind, was sind ihre letzten Worte gewesen? Der Gerechte sieht den Himmel offen. Die sagen, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das Ende der Gerechten ist mein Thema. Gott ist mein Leben, ich gehöre ihm. Ein katholischer Priester, ein Gefängnispfarrer, Detlef Alfred, der sagt, in wenigen Minuten werde ich nicht mehr hier von dieser Welt was wissen. In einigen Minuten bin ich zu Hause bei Gott. Und drüben ist so schön. Ich will ins Vaterhaus, nach Hause. Die Gerechten gehen nach Hause. Bonhoeffer, als er hier erschossen wurde, das ist das Ende für mich. Aber das ist der Beginn meines neuen Lebens. Das ist das Ende für mich hier, für das irdische Leben. Ich werde bei Christus sein und das genügt mir. Ich werde bei Christus sein. Was ich dort alles werde, Innenminister, Außenminister oder was weiß ich, für die Finanzen zuständig, spielt gar keine Rolle. Ich werde bei Christus sein. Das genügt mir. Das Ende der Gerechten. Alles Wünschen und Wollen, das findet in Gott eine Erfüllung. Denn in jedem Leben, im Diesseits wie im Jenseits, wird der Wille Gottes zur Vollendung kommen. Und im Diesseits kommt der Wille Gottes zur Vollendung. Und wenn du dort ankommst auch. Und er wird ausfüllen unseren Mangel mit seinem Reichtum. Und ich möchte dich ermutigen. Ich habe mal eine russische Schwester beerdigt, die frisch zum Glauben kam. Schon eine alte Frau war. Die hat nicht mehr alles kapiert. Aber sie hat Jesus angenommen. Und dann muss ich sie beerdigen. Und ich habe kein passendes Bibelwort für die Schwester gefunden. Blättere in meiner Bibel und suche. Und plötzlich mache ich die Augen zu und sage, das, was ich aufschlage, das werde ich predigen. Und dann fand ich diese schöne Stelle. Und er wird meinen oder unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Die Schwester konnte nicht getauft werden, die konnte das nicht und die konnte das nicht, weil sie viel zu früh gestorben ist. Aber Gott wird ihren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Das ist das Ende der Gerechten. Wir müssen nicht verzweifeln. Ja, weißt du, der hat das und das nicht erlebt, ist kein Mitglied unserer Gemeinde geworden. Vergiss das alles, vergiss das alles. Der Gerechte, das Ende der Gerechten wird ewige Freude sein, ewige Glückseligkeit sein. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Halleluja. Hier auf Erden ist Essen und Trinken das Wichtigste. Sei ehrlich. Vergnügen ist physiologisch. Aber das wahre Glück ist psychologisch an der Seele. Verstehst du? Total anders. Etwas, was von innen kommt. Etwas, was von der Seele kommt. Denn der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Der Gerechte lebt nicht nur vom äußeren Vergnügen. Er lebt nicht nur von den Instinkten, vom Bauchgefühl. Nein. Von seinen Bedürfnissen. Er lebt nicht davon. Er lebt von Frieden und Freude durch den Heiligen Geist. Das ist was ganz was anderes. Das ist eine höhere Art vom Vergnügen. Das ist eine höhere Entzückung, ein höheres Empfinden. Das ist Wonne. Welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Das ist die andere Seite dieser Münze. Irdisches und menschliches Vergnügen, das ist nur zeitlich, nur räumlich bedingt. Aber das andere ist ewig. Ist dieser Friede und Freude im Heiligen Geist. Und deshalb, Geschwister, ist es so wichtig, dass wir mehr nach dem Frieden und Freude im Heiligen Geist trachten, als nur nach Essen und Trinken. Weißt du, dieses Innere, diese Friede und Freude im Heiligen Geist, das kannst du nicht kaufen, das kann man auch nicht machen. Das kann man auch nicht fabrizieren. Und dafür gibt es auch keine Tabletten, keine Tinktur. Es hat nichts mit unseren Sinnen zu tun, mit den Augen, Ohren und Herzen, Glauben und Verstand. Das ist etwas Übernatürliches, etwas, was Gott für uns bereitet hat, was kein Auge gehört hat, gesehen hat und kein Herz geglaubt hat und kein Ohr gehört hat. Das ist sogar mehr als irgendein inneres Phänomen, was kein Herz erfasst hat. Das hat Gott für die bereitet, die ihn lieben, diese Gerechten, diese Heiligen, diese Erwählten. Diese Freude hängt nicht ab von äußeren Umständen. Und deshalb, ich möchte Mut machen, schaut weg von Krankheit, schaut weg von all diesen negativen Dingen. Also viele Leute sagen, ja, wenn ich gesund wäre. Vergiss es, dein Geist, dein Leben, deine Seele ist in Gottes Hand. Und Gott wird dir einen gesunden Körper schenken. Wenn dieser Körper zerfällt, dann wird zerfallen. Vergiss auch diese ganzen hohen Erkenntnisse und Erfahrungen. Das rettet dich nicht. Das vergeht auch. Da steht nachher vielleicht am Grabstein Professor, Doktor. Du kannst dafür in der Ewigkeit nichts kaufen. Diese Freude und Friede ist eine Wirkung und ein Geschenk des Heiligen Geistes und des Himmels. Und es geht weit hinaus über unsere irdische Freuden und Erlebnisse, was wir hier gemacht haben. Weißt du, du kannst viel mit Gott erlebt haben. Und ich habe auch viel mit Gott erlebt. Und ich muss sagen, das ist nur ein Klacks im Vergleich zu dem, was kommt. Was Gott für uns bereitet hat. Und Jesus nennt Glückseligkeit. Lies mal die Seligpreisungen. Selig ist der, selig ist der, selig ist der, selig ist der. Lies mal die Seligpreisung. Das übersteigt das Körperliche, das Geistige und das Seelische. Deshalb ist so wichtig, diese Glückseligkeit, diese Freude im Herrn. Der Friede durch den Heiligen Geist. Da gibt es so viele Färbungen, so viele Eigenschaften, so eine Fülle, die werden Gott schauen, die reines Herzen sind. Diese Glückseligkeit ist die Unendlichkeit, ist Gott, Heiliger Geist in uns. Das ist mehr als das, was wir hier haben und kennen und verstehen. Da ist kein Stress mehr, da ist keine Hektik mehr, da ist keine Selbstsucht mehr. Alles, Herr, bist du. Dieses schöne Lied, Sterne, auf den ich schaue. Alles, Herr, bist du. Und ich bin so wie ein Wassertropfen. Das Ende der Gerechten. Ich fließe in dem Strom dieser Zeit, im Strom dieser Welt und irgendwo mündig im Ozean und gehe auf in diesem Ozean als dieser Wassertropfen. Das ist meine Erlösung. Ich gehe in dem Herrn auf. in diesem Glück, diesem ewigen Glück. Und das ewige Leben der Gerechten geht in Gott auf. Herr, alles bist du. Ich höre dich nur, ich sehe dich nur. Und wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Und dort gibt es keine kurzfristigen Freuden und keine kurzfristigen Vergnügungen. Nein, dort ist alles auf ewig angelegt, hört nicht mehr auf. Dies ist das Glück, das Gott uns bereitet hat. Das Leben des Gerechten ist Seligkeit ohne Zeit. Zeitlos und es endet nie. Ewige Friede, ewige Freude, das gehört den Gerechten. Und das ist dieser Urzustand, ewige Freude. Immer jubeln, immer jauchzen, immer glücklich sein. Und Jesus spricht, Hochzeit, das hört nicht mehr auf. Die Freude hört nicht mehr auf. Dort wirst du richtig aufatmen. Und warum? Weil Gott die Regie über dein Leben führt. Und da wird kein Geschrei, kein Schmerz, kein Tod, keine Krankheit. Lies mal die Offenbarung. Nichts mehr sein, die Hütte Gottes unter den Menschen. Das wird herrlich sein. Das Ende der Gerechten. Ich möchte dabei sein. Alles andere interessiert mich nicht. Alles andere interessiert nicht. Wo kein Schmerz, kein Leid und dergleichen ist. Das wird so eine Selbstverständlichkeit sein. So ein Glück. Welch Glück ist erlöst zu sein. Vater, ich danke dir für dieses wunderbare Glück, für diesen Frieden, für diese Freude, für die Gewissheit des Heils, dass ich weiß, wenn ich hier meine Augen zumache, mein Todestag ist meine Geburtsstunde. Dort wache ich in der Herrlichkeit auf. Herr, es wird Herrlichkeit sein, wenn ich sehe Jesus, wenn ich sehe die Engel, wenn ich sehe den Vater, wenn ich sehe die Erlösten, wenn ich sehe die Lieben, die hier mit mir zusammen durchs Leben gegangen, gekämpft, geweint, gesiegt haben. Herr, ich danke dir für deine Gemeinde. Ich danke für dein Volk, dass du uns zubereitest und dass wir eines Tages die Vollendeten sein werden. Die Seligen, die Glücklichen, die Glückseligen. Vater, ich preise dich, dass du den Klugen und Weisen verborgen hast, aber den Unmündigen, den Gläubigen hast es offenbart. Herr, und hilf, dass die, die jetzt dein Wort noch hören, dass sie gesegnet werden und dass sie eine Sehnsucht bekommen, nach der großen Herrlichkeit Gottes, nach der großen Wiedergeburt, nach der Auferstehung der Toten in Christus. Halleluja, welch Glück ist, erlöst zu sein. Danke, Herr. Amen.